Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt Gefragt, die Podcast-Therapie.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Heute gibt es endlich Teil 2 zu unserem Thema »Wie viele Männer braucht eine Frau?« In der ersten Folge hatten wir ja über Maries Beziehung gesprochen, die mit 17 Jahren quasi begonnen hatte, weil als sie 17 war, hat sie Jonah kennengelernt und die beiden sind bis heute zusammen. Sie ist mittlerweile 42, er war ihr erster und einziger Mann. Und in dieser Folge schauen wir uns jetzt ein ganz anderes Lebensmodell an. Debbie hatte in ihrem Leben schon einige Beziehungen und Affären und sie sagt, mal brauche ich Sicherheit, mal Abenteuer. Und durch ihre Beziehungen habe sie vor allem sich selbst kennengelernt. Bevor wir da tiefer reingehen, stelle ich aber jetzt unsere heutige Expertin vor. Und das ist Hanna Gentsch. Sie ist systemische Einzel- und Paartherapeutin aus München. Hallo Hanna.
Hallo Alex, schön dabei sein zu dürfen.
Was ist dein allererstes Bauchgefühl zum Satz, mal brauche ich Abenteuer, mal Sicherheit?
Willkommen im Leben, sage ich dazu nur. Ich glaube, die meisten Menschen haben genau diesen Pol in sich. Zum einen ist es ein Grundbedürfnis nach starker Bindung und Sicherheit, einen sicheren Hafen zu haben, in dem man sich fallen lassen kann, wo einem nichts passieren kann. Und dann hat man aber auch das Bedürfnis nach Autonomie, nach Abenteuer, nach dem offenen Meer, wo die Wellen rauschen und ein Hin- und Herwerfen und man nicht weiß, was als nächstes kommt. Und für ein erfülltes Leben, glaube ich, ist es wichtig, dass man beide Bedürfnisse ausleben kann. Deswegen, glaube ich, spricht Debbie hier sehr mutig eine ganz große Wahrheit aus.
Ja, und wie Debbie genau ihr Beziehungs- und Sexleben gestaltet, das hat sie uns erzählt. Und da sie anonym bleiben möchte, erzähle ich nun ihre Geschichte. Sie hießen Stefan, Dario, Martin, John, nur ein paar Namen meiner 11 Männer, mit denen ich mal kürzere, mal längere Beziehungen hatte. Dass ich nicht nur eine, sondern viele Frauen bin, habe ich von ihnen gelernt. Jeder hat mein Selbstverständnis erweitert. Ich wollte nie heiraten und Kinder bekommen, weil ich sah, wie sehr meine Mutter mit ihrer Rolle als Hausfrau haderte. Sie war unglücklich an der Seite meines Vaters. Sie hätte ihn gern verlassen, wusste aber nicht, wovon sie leben sollte. Ich nahm mir vor, mich niemals abhängig zu machen von einem Mann und zu studieren. Das habe ich auch gemacht. Abhängig war ich erstmal trotzdem, und zwar vom Glamour der Bad Guys. Den ersten hatte ich mit 15. Er war der beste Partytänzer, alle standen auf ihn und ich holte ihn mir. 2 Jahre später verliebte ich mich in den Sänger einer Rockband. Er war 13 Jahre älter und nahm Drogen. Seine dunkle Seite schmückte mich, fand ich, und half mir irgendwie, mich von meinem dörflichen Umfeld zu distanzieren, in dem es vor allem darum ging, was die Nachbarn denken könnten. Ich hing Backstage ab, eine Gymnasiastin zwischen aufgeputschten Rockern, die machten, was ich mich nicht traute. Als mein Sänger im Gefängnis landete, schrieb ich das beste Abitur des Jahrgangs und kam mit John zusammen, meiner ersten großen Liebe. Er war Engländer, als Soldat in Deutschland stationiert. Ein schwerer Autounfall, von dem er sich körperlich und seelisch nie erholt hat, riss ihn aus der Bahn. 4 Jahre habe ich um ihn gerungen. Wäre das nicht passiert, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. Ich veränderte mein Beuteschema, denn ich war das Drama leid und suchte jemanden, mit dem ich mein Leben teilen konnte. Stefan war so einer. Er fuhr einen Oldtimer, hielt mir die Tür auf und verehrte mich. Zum ersten Mal traute ich mich, mich emotional und sexuell fallen zu lassen und begann mit 24, mich zur Frau zu entwickeln. Dario, mit dem ich eine Affäre hatte und Stefan 6 Jahre später betrog, vervollständigte dieses Gefühl. Mit ihm entdeckte ich eine neue erotische Seite an mir. Ich bin dankbar zu wissen, dass ich so intensiv empfinden kann. Nach 18 Jahren ist Stefan dann aus dem Haus ausgezogen, das wir gemeinsam gebaut haben. Wir begehrten einander nicht mehr. Der Alltag hatte uns zermürbt. Trotzdem habe ich es immer wieder versucht, zuletzt mit Martin. Vor 8 Wochen habe ich ihn zum letzten Mal gesehen, als wir uns erneut trennten, weil ich nicht in seinen Alltag passte. Zwischen die fast erwachsenen Kinder, die Arbeit, die Ex-Frau. Seitdem treffe ich mich immer mal wieder mit Männern, die ich auf einer Dating-Plattform kennenlerne. Meine Beziehungen haben meinen Blick geschärft für das, was ich mir wünsche, aber auch für das, was ich ablehne. Das macht es schwieriger, einen passenden Partner zu finden. Die Suche aber deprimiert mich nicht so sehr. Ich verabrede mich gern, ich bin neugierig, hungrig. Ich arbeite als Lehrerin. Ich lebe das unabhängige Leben, das ich immer leben wollte. Und ich bin oft glücklicher, als es meine Mutter je in ihrer Ehe war. Ja, Hanna, du hast die Geschichte gehört. Eine Frau, die sagt, 11 Männer hätten sie zu der gemacht, die sie heute ist. Was ist dein erster Impuls dazu?
Debbie scheint eine sehr reflektierte, starke Frau zu sein, die sehr mutig mit ihren Erfahrungen umgeht. Und was ich super finde, sie stellt sich ja in keinster Art und Weise als das Opfer dar, sondern eher als Hauptrolle in ihrer eigenen Biografie. Sie hat die Zügel fest in der Hand und das finde ich sehr positiv. Und vor allem nutzt sie die Männer ja auch als Spiegel von sich selbst, um mehr über sich zu lernen und auch so ein bisschen was herauszuarbeiten. Das Gute wie das Schlechte.
Also würdest du sagen, das ist eigentlich total was, also was richtig Gesundes, die ganzen Erfahrungen auch als Teil der eigenen Identität zu sehen?
Ich finde, es wird immer dann ungesund, wenn man Teile seines Ich oder Teile seiner Vergangenheit ausixt und wegradieren möchte, denn das kann man ja nicht. Es gehört zu ihr, es gehört zu ihrer Geschichte dazu. Warum sollte sie sich dafür schämen?
Sie sagt ja ganz klar, jeder Mann hat ihr Selbstverständnis erweitert. Lass uns da gern mal tiefer reingehen. Wie sehr prägt uns denn jede Beziehung, die wir führen, wirklich?
Jede Beziehung, die wir führen, prägt uns. Ob es jetzt eine Liebesbeziehung ist, eine freundschaftliche Beziehung, vor allem natürlich auch die Beziehung aus unseren Ursprungsfamilien. Es ist wie, zeichnen wir ein Bild. Wenn du Bildhauer bist und einen Block Marmor vor dir stehen hast, kannst du diese ganz kleinen Meißeln nehmen, die eher so kleine Kratzerchen verursachen. Oder du nimmst den großen Hammer mit dem großen Meißel und jede Beziehung kann eine Form schaffen in diesem großen Marmorblock. Es kann eine leichte, polierter Strich sein oder es kann was richtig Heftiges sein, was die Form schafft, was vielleicht das große Ganze verändert. Und am Ende ist es doch wichtig, dass wir uns nicht nur leiten lassen, sondern selber eigentlich der Bildhauer sind und zulassen, welche große Narbe oder welche schöne Facette bringt denn diese Beziehung in unser Leben mit rein?
Was ich mich gerade nur frage, auch als du gerade von dieser schönen Metapher des Bildhauens quasi gesprochen hast, sie sagt ja schon am Anfang, dass sie ihre Mutter beobachtet hat, wie unglücklich die war an der Seite von ihrem Vater mit dieser Hausfrauenrolle, dieses Abhängigsein, ne? Und am Ende sagt sie ja auch immer wieder, dass sie glücklicher ist, als ihre Mutter es je in der Ehe war. Findest du, dass es nicht auch sein könnte, dass sie vielleicht so sehr geprägt war von dieser Erfahrung, dass sie vielleicht auch immer ein bisschen dachte, ich darf nicht zu lang mit jemandem sein, weil ich mich zu abhängig mache?
Es hört sich so an, wie als wäre diese Mutter-Tochter-Beziehung definitiv ein Thema, auch ein Thema, das sich jetzt in die Art und Weise, wie sie Liebesbeziehungen lebt und wie sie liebt, ausgebreitet oder sie das mitgenommen hätte, die Themen, die ihre Mutter damals hatte, die sie beobachtet hat. Von dem her glaube ich auf jeden Fall, dass es eine Auswirkung hat, also gerade auch mit dieser Bad Boy-Geschichte. Es scheint, wie als wäre es ihre kleine Revolution gewesen, sich darauf einzulassen und wie ein Schutzschild, das sie da aufgefahren hätte, um eben nicht in diese langweilige, in Anführungsstrichen, Rolle zu rutschen, die sie wertend bei ihrer Mutter festgestellt hat.
Wie schafft man es denn, sich von so einem Modell zu distanzieren? Also quasi von dem, was man vorgelebt bekommen hat. Wie kann man sich davon distanzieren und seinen eigenen Weg gehen?
Es ist wichtig, sich selbst zu hinterfragen und wirklich zu fragen, woher kommen denn diese Verhaltensweisen? Was macht es denn mit mir? Tut es mir gut, diese Punkte so auszuleben? Und warum negiere ich die anderen? Warum ist es für mich negativ, in einer langen Beziehung zu stecken? Was könnte ich hierdurch verlieren? Aber was verliere ich auch, wenn ich mich in zu vielen unterschiedlichen Geschichten verliere, zu viele Männer kennenlerne? Was geht da von mir dabei drauf?
Ich finde, was ja auch total spannend ist, dass Debbie ja, ne, sie sagt ja, ihr Selbstverständnis wird erweitert. Also garantiert hat natürlich diese Mutter-Tochter-Beziehung irgendeinen Einfluss auf sie. Nichtsdestotrotz haben wir auch schon festgestellt, dass sie total reflektiert im Endeffekt über ihre Entscheidungen spricht, ne? Und sie sagt ja wirklich, dass sie mit jedem Mann auch eine neue Seite an sich entdeckt hat, also irgendwie auch sexuell. Und was würdest du denn sagen? Wie wichtig ist es, verschiedene Facetten der eigenen Sexualität auszuleben, um sich selbst kennenzulernen?
Es kommt natürlich darauf an, wie viele Facetten die Sexualität hat. Also es hört sich jetzt so unglaublich fancy an, aber wenn ich mir jetzt mal die Sexualität in meiner Praxis anschaue, ist es schon eine überwiegend trotzdem nach wie vor sehr klassisch gelebte Sexualität. Ich finde, auf dem Wort Sex und Sexualität liegt auch gesellschaftlich echt viel Druck. Man hat ja auch diese ganzen Bilder aus Sex in the City, wo unterschiedliche Typen gelebt werden, wo dann auch Mädels sich früher einkategorisiert haben, wer ist Miranda, wer ist Samantha und so weiter und so fort. Und da war Samantha natürlich mit 1000 gelebten Liebes- und Sexbeziehungen irgendwie ja auch, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ein bisschen too much. Da war Samantha ein bisschen too much vielleicht die ja etwas Hausfrauennummer von, ich weiß den Namen gerade gar nicht mehr. Charlotte, genau. Charlotte, die sehr konservativ gelebt hat, der Gegenpol. Am Ende, glaube ich, kann man sich doch da sehr gut in der Mitte treffen, die meisten zumindest. Und keinem Bild, das einem von außen vorgelebt wird, man muss jetzt 100 verschiedene Sexpraktiken gelebt haben und erst dann ist man sexuell erfüllt. Nein, man darf sich auch da wieder die Frage stellen, ähnlich wie Marie, was ist mir denn wichtiger? Ist mir die Tiefe, die emotionale Verbundenheit wichtiger oder sind mir die Abenteuer wichtiger? Und das ist beides in Ordnung. Ich möchte nur allen Frauen da draußen sagen, nehmt den Druck weg, es kann beides in Ordnung sein. Man muss nicht super viele Erfahrungen haben mit ganz vielen Sexpraktiken und man kann ein erfülltes Intimleben führen. Man kann aber auch genau die 100 Sexpraktiken mit den vielen verschiedenen Männern leben und dann erfüllt sein. Es ist beides in Ordnung. Entspannt euch.
Ich finde, das hast du ganz wunderbar gesagt. Was mir bei Debbie tatsächlich auch noch aufgefallen ist, wir wissen es de facto nicht genau, ob es so ist oder nicht, aber was würdest du denn sagen? Woran merkt man, dass die eigene sexuelle Neugier wirklich so ein Zeichen von Freiheit ist, also so von, ich will frei entscheiden, wer ich bin? Und woran könnte sich zeigen, dass es auch so eine Art von Rastlosigkeit ist, so ein Weiterziehen, so ein immer, ich werde auch vielleicht nur gesehen, wenn ich immer wieder neue Partner habe, immer wieder mich auf neue Sachen einlasse. Also woran erkennt man da den Unterschied?
Ich glaube, der Unterschied ist in dem Fall, bewege ich mich zu etwas hin oder bewege ich mich von etwas weg? Das heißt, wenn ich mich tiefer damit auseinandersetze und eher Ängste entwickle, Ängste vor echter Nähe und ich mich von etwas wegbewegen muss, um mich in Anführungsstrichen selber zu finden, ich glaube, dann hat man die Antwort schon. Oder ist es ein, ich gehe zu etwas hin, ich habe Hunger auf das Leben, ich will das Abenteuer erleben, es macht mich glücklich, es klingt toll, es klingt verlockend, dann ist es genau das Richtige.
Also Debbie ist ja irgendwie von einer Beziehung in die nächste gerutscht oder von einer Affäre in die nächste, ne? Manchmal hatte sie auch eine Beziehung und gleichzeitig eine Affäre. Kann es irgendwann auch heilsam sein, mal ganz bewusst eine Weile allein zu bleiben? Gerade auch nach einer langen Beziehung, weil sie ja eigentlich mit dem einen ja auch irgendwie 18 Jahre verheiratet war?
Das kann für den einen eine richtige Lösung sein, zu sich selber zu finden, sich die wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Was ist essentiell wichtig für mich? Wie kann ich Abschied nehmen aus der Beziehung? Wie kann ich mich selber recovern und heilen mit allen Verletzungen, die eine Trennung nun mal so mit sich bringt und die auch wahrscheinlich die ein oder andere Liebesgeschichte mit sich gebracht hat? Da wird Debbie ja auch nicht ohne Narben und kleinere, größere Verletzungen davongegangen sein. Und wirklich mal zu sich zu kommen, niemand anderen zu brauchen, die Bestätigung somit auch nicht im Außen zu suchen, sondern Bestätigung in sich zu suchen. Und da sind wir eher wieder bei diesem Thema, gehe ich von etwas weg oder gehe ich zu etwas hin? Und dann entscheide ich mich für mich selber. Und dann entscheide ich mich, zu mir selbst zu stehen und mich zu fragen, was macht mich glücklich, was macht mich zufrieden, wo fühle ich mich zu Hause?
Ist das vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis, wie Dating nicht zur Frustfalle wird, sondern ja, dass man irgendwie da neugierig und offen bleibt? Oder was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, ein Date sollte nie ein Versprechen sein, dass man da reingeht und überladende Erwartungshaltungen hat und sich denkt, oh, da lerne ich jetzt den Mann oder die Frau meines Lebens kennen, mit der ich eine Familie gründe, sondern dass man entspannt reingeht, neugierig bleibt und das Ziel des Dates eher sieht, interessante Stunden zu verbringen, Menschen näher kennenzulernen, vielleicht neue Orte zu entdecken in seiner Stadt, die man kennt, ein neues Restaurant, spannende Gespräche zu führen und vielleicht auch herauszufinden, was eher No-Go ist, was man nicht so gerne mag. Und dann kann man das nächste Mal besser darauf achten.
Also ist es schon so, dass quasi je mehr Beziehungen man hatte oder auch je mehr Dates man irgendwie hat, vielleicht auch je mehr Fails man irgendwie hatte, dass man immer mehr weiß, was ich tatsächlich will. Also macht es einem dann irgendwie auch automatisch so anspruchsvoller oder?
Vielleicht kann man anspruchsvoll mehr durch klar ersetzen, fällt mir da spontan so ein, weil am Ende bin ich mir ja klarer in dem, was ich will, in dem, was ich brauche, was ich nicht brauche, wo meine No-Gos liegen, auf was ich überhaupt gar keine Lust habe. Und mit dieser Klarheit in eine Suche zu starten, kann natürlich heilbringend sein, weil dann weiß ich ja, auf was ich achten kann, darf und muss.
Ja, aber gleichzeitig finde ich, ist es ja auch irgendwie, also quasi, dass man immer so ein bisschen ja auch leiden muss, um irgendwas zu lernen. Gibt es dann nicht auch einen anderen Weg?
Ich würde jetzt gerne sagen, ja, es gibt einen anderen Weg. Hier hast du das Buch oder hier hast du den Film oder den Podcast, den du anhören musst, um da zur Klarheit und Besonnenheit zu kommen. Aber ehrlicherweise, ja, der Weg ist schwer und steinig für uns alle und am Ende lernen wir aus Erfahrungen und aus Fails und ja, es ist wie das, was man schon den Kindern sagt, man darf Fehler machen und dann lernt man, dann kann man wirklich sehen, was möchte man erreichen, wie kann man weiterkommen, wie kann man sich weiterentwickeln. Es gehört dazu. Hab keine Angst davor, Fehler zu machen am Ende.
Und ich finde ja auch, die Suche nach so einem passenden Partner, die ist ja heute eigentlich noch schwieriger geworden. Ne? Also ich verstehe da auch irgendwie so Debbies Rastlosigkeit oder auch dieses, ich ziehe von einem zum anderen, weil im Endeffekt, wir sollen heute irgendwie Karriere machen, wir sollen eine super Partnerschaft haben, also lauter solche Sachen. Und irgendwie ist es doch eine ganze Menge, also ist doch auch der totale Druck, oder? Das macht es doch einfach alles noch komplizierter.
Das macht's komplizierter, ja. Also wir haben natürlich alle diesen riesigen Druck, in jeder Rolle unseres Lebens zu 100% performen zu müssen. Und alles in allem, glaube ich, führt es schon bei vielen zu einem Optimierungs-Burnout beim Dating. Denn am Ende geht es ja häufig darum, dieses Schweizer Taschenmesser, das für jede Option eine Lösung anbietet, finden zu wollen als Partner. Und das gibt's doch gar nicht. Das sind wir doch selber auch nicht. Warum haben wir denn dann den Anspruch an jemand anderen? Ich will auch kein Schweizer Taschenmesser sein und immer funktionieren zu müssen und jede Weinflasche und öffnen zu können und gleichzeitig aber auch ein Schraubenzieher zu sein, sowohl als Kreuz als auch als Schlitz funktionieren zu können und nebenher noch irgendwie den Baumstamm zersägen zu müssen. Es geht doch, also wie?
Es ist schon schöner, wenn man das Leben teilen kann miteinander und auch alle Aufgaben, die irgendwie so da sind.
Absolut.
Und ich finde ja auch als Frau, man sollte ja auch einfach sagen dürfen, ich bin neugierig, abenteuerlustig und frei und dass man sich nicht festlegen möchte. Ne? Du hast es vorhin selber auch schon mal erwähnt, man wird schnell als beziehungsunfähig abgestempelt. Warum ist denn das so?
Ich glaube ganz klar, dass da immer noch wirklich alte Rollenbilder verankert sind in unserer Gesellschaft. Ein Mann ist dann immer so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge so, ah, der Lebemann, der Playboy, ja, cool, hat ein paar Ladies gehabt, super gemacht, wird noch so ein bisschen auf die Schulter geklopft und bei der Frau ist es eher so die leichtlebige, hinter vorgezogenen Gardinen wird dann vielleicht auch mal gesagt, ah ja, ein bisschen instabil war sie ja schon immer und da wird wirklich noch nach wie vor mit einem doppelten Maß gemessen, was mir gar nicht gefällt, denn am Ende sollte jedes Geschlecht die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren oder auch nicht, also je nachdem, wie die eigene Persönlichkeit, wie die Lebensphase dazu aussieht, wie die Bedürfnisse dahinter stecken.
Ich habe jetzt eigentlich zum Schluss nur noch eine letzte Frage. Hanna, lass uns ein bisschen Mut machen. Wie kann ich mir selber gut zureden, wenn der Traum von der Beziehung fürs Leben, die man vielleicht gerne hätte, noch nicht wahr geworden ist? Oder wenn man, wie Debbie sagt, irgendwie, okay, ich ziehe von A nach B zu C und irgendwie, das ist es noch nicht, mir geht's gut damit, aber man merkt ja trotzdem so ein bisschen Restschmerz.
Ja, seid eine souveräne Heldin in eurem Leben am Ende. Seht es nicht als eine Reihe an gefallenen Träumen. Seht es als Lektionen, die ihr in eurem Leben machen dürftet. Seht es als Möglichkeiten, als Wachstumsschübe, als, ja, als das Abenteuer an sich. Und es wird was kommen, was Größeres, denn ihr seid schon das Größere. Das heißt, ihr seid schon da.
Ja, vielen Dank, Hanna, für das tolle Gespräch. Und im Ernst, ich finde ja wirklich, wie viele Männer braucht eine Frau? Genauso viele, wie sie möchte oder eben auch gar keinen. Ich meine, wir wissen alle, die glücklichste Bevölkerungsgruppe sind Singlefrauen, ne? Vergisst das nicht. Das Wichtigste ist doch vor allem, dass ihr euch selbst nicht vergisst, bei euren eigenen Bedürfnissen bleibt und, wie Hanna es so schön gesagt hat, euch einfach den Druck rausnimmt. Also vielen Dank, Hanna, für die Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Danke, Alex. Bis zum nächsten Mal.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Hanna Gensch möchte, der kann einen Termin in ihrer Praxis ausmachen. Ihre Website mit allen Informationen findet ihr in den Shownotes. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.